Schluss ist es halt so, man kann den Glauben nicht mathematisch, wissenschaftlich bis ins Letzte ergründen, aber man kann es sehen. Man kann sehen, ob etwas lebendig ist, ob es verhebt oder ob es nicht verhebt.
Ich glaube manchmal, dass manche Leute wie den Eindruck haben, dass Glaube was ist, was man irgendwie psychologisch in sich erzeugen muss. Und jetzt, also ich jetzt ganz fest, auch wirklich psychologisch jetzt, ich denke wirklich, dass es stimmt. Aber die Beispiele, die Jesus bringt, ist eigentlich eher sowas wie ein Senfkorn-Glaube. Also was ganz, ganz Kleines. Oder jemand, der sagt, ich glaube, hilft bei dem Unglauben.
Glaube kompakt. Christliche Spiritualität erforschen, verstehen, leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Ja, willkommen zu dieser allerersten Folge «Glauben kompakt». Alle zwei Wochen gibt es an dieser Stelle also eine neue Folge, wo wir über den christlichen Glauben reden, ihn erforschen, irgendwo auch probieren zu verstehen, was da genau dahinter steckt. Ich bin Evelyn Gutknecht. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Und ich freue mich vor allem auch sehr, dass ich nicht alleine hier im Studio stehe, sondern zwei wunderbare Gäste habe. Einerseits Heike Breitenstein. Sie ist diplomierte Theologin und doktoriert im Moment an der Uni Zürich. Und der Leonardo Iantorno. Er hat ebenfalls Theologie studiert und ist heute leitender Pastor in einer Freikirche im Zürich-Unterland. Sehr schön, sind ihr beide da. Herzlich willkommen.
Cool.
Danke, freue mich.
Hey, in dieser ersten Folge reden wir darüber, wie dass man dann glauben kann. Also die Folge hat den Titel «Glaube, wie und warum». Was bringt denn das auch überhaupt, der christliche Glaube? Und ich habe gedacht, ich werde da gerade schnell ein bisschen persönlich werden am Anfang und von euch hören, ja, warum glaubt denn ihr? Wie war denn das bei euch gewesen? Also irgendwann hat es ja einen Punkt gegeben in eurem Leben, wo ihr gesagt habt, hey, mal, der christliche Glaube, das ist etwas für mich. Kurz und knackig, Leonardo, ja, wann war das bei dir gewesen, der Punkt, dass du hast angefangen zu glauben?
Oh, im Teenie-Alter, ich bin so richtig nicht fromm aufgewachsen. Also bei uns ist Glaube jetzt nicht ein grosses Thema zu Hause gewesen. Aber die Konfirmation in der Landeskirche, mega wichtig, weil da gibt es ganz viel Geld geschenkt, wenn man es dann geschafft hat. Und in dieser Phase, weiss ich noch, ist so die Frage gewesen, wer bin ich eigentlich? Wie nehmen mich die anderen wahr? Was muss ich tun, damit ich irgendwie eine Beziehung mit anderen kann treten? Und das ist mir mega schwer gefallen. So mit 14, 15 Jahren. Und ich weiss noch, wir hatten damals einen Jugenddiakon gehabt, das war ein cooler Typ gewesen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, der glaubt das wirklich, was er da in der Bibel liest und an den Gott, von dem er da erzählt. Und irgendwann hat es für mich den Moment gegeben, wenn das stimmt, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, dann, warum soll ich nicht mit dem Gott unterwegs sein? Weil genau das treibt mich um. Mhm. Und das ist also wirklich so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Ich habe gefunden, hey, ich finde keine andere Lösung. Das ist so der erste Moment, ich sage so jetzt. Also Gott, wenn es dich gibt und du wirklich so bist, dann bin ich gespannt, wo wir miteinander noch ankommen. Und das hat sich nicht mehr geändert seit damals mit 15.
Heike, wie war das bei dir gewesen? Bist du aufgewachsen mit dem christlichen Glauben oder hast du das auch so wie der Leonardo erst später entdeckt?
Ich bin kirchlich sozialisiert und dann war ich aber als Jugendliche in so einer Phase, wo ich mir so die Frage gestellt habe, ah ja, mache ich das jetzt alles nur, weil meine Eltern irgendwie zur Kirche gehen und da irgendwie dazugehören? Und es war mir ganz wichtig, dass ich mich selber auf den Weg mache und ich mich selber frage, was hat es eigentlich mit mir und mit meinem Leben zu tun? Und ich wollte jetzt nicht in irgendwas hineingeraten, nur aus Tradition oder weil man das vielleicht so macht. Und dann habe ich selber angefangen, Fragen zu stellen. Und ich glaube, für mich war ganz, ganz entscheidend, dass ich meine Fragen loswerden konnte und dass ich wie gemerkt habe, da gibt es Leute, die nehmen sich Zeit bei uns in der Jugendarbeit, die diskutieren mit mir diese Fragen. Ich muss meinen Kopf nicht irgendwie ausschalten, um Christin zu sein. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dann habe ich, wo ich das mich da so auf den Weg gemacht habe, war das gleichzeitig auch eine existenzielle Suche, dass ich wie angefangen habe, selber zu beten, dass ich angefangen habe, selber in der Bibel zu lesen und gedacht habe, ah ja, also Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich besser kennenlernen und da mache ich mich auf den Weg mit dir. Und so war das irgendwie beides, was mit Kopf und Herz. Mhm. Und ich glaube, das sind für mich auch zwei Dimensionen, die für mich immer wieder zusammenkommen müssen. Und was für mich ganz wichtig ist auf dem Weg als Christin, dass ich merke, ah ja, hier kann ich Fragen stellen und mich im Denken damit beschäftigen. Und gleichzeitig hat es so große Auswirkungen auf mein Leben. Und da hat irgendwie so ein Abenteuer angefangen, wo ich total begeistert dabei bin und wo ich immer merke, ja, das Abenteuer hört nicht auf und das ist ein ganz spannender Weg.
Hey, da möchte ich unbedingt auch jetzt im Laufe dieser Folge noch auf das zurückkommen, auf das, hey ja, es hat eben auch etwas dann mit dem Leben zu tun, oder? Es soll etwas verändern. Was kann denn der Glaube verändern? Aber jetzt zuerst möchte ich noch bei dem Kopf bleiben, den du auch erwähnt hast, Heike. Es gibt ja manchmal auch Leute, die sagen, ja, das mit dem Glauben. Also ich habe das Gefühl, wenn du dich dann für den Glauben entscheidest, dann gibst du quasi wie so der Verstand, das Hirn gibst an den Garderobe ab. Ja, du hast vorher schon gesagt, das ist in dem Fall nicht so, Heike.
Nee, ich finde, das ist überhaupt nicht so, sondern für mich ist ganz wichtig, dass Denken und Glauben, dass das zusammengehört. Und ich finde auch gerade in der christlichen Tradition, das sieht man auch, wie es immer wieder Zeiten gab, wo das ganz eng zusammengehalten wurde und was daraus eigentlich entstanden ist. Also zum Beispiel Pioniere, wichtige Pioniere aus den Naturwissenschaften, das waren Leute, die gesagt haben, ah, wir haben da das Buch der Bibel und wir haben gleichzeitig aber auch das Buch der Natur und wir wollen auch Gott ehren, indem wir das besser verstehen wollen. Also da hat der Glaube Leute gerade eigentlich motiviert, um zu forschen und um die Natur besser zu verstehen, um Naturwissenschaft zu betreiben und zu entwickeln. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das eine das andere nicht ausschließt. Und so sehe ich auch heute, dass es gläubige Wissenschaftler gibt und ganz, ganz intellektuelle Leute und intelligente Leute, die mit Freude Christ oder Christin sind. Und da sind es zum Teil ja auch unterschiedliche Fragen, die da beantwortet werden. Also Naturwissenschaft beantwortet vielleicht eher auch so Fragen, ah ja, wie ist das alles entstanden und wie, was sind das für Mechanismen hinter bestimmten Prozessen? Und dann merkt man, ah ja, da wo es im Glauben drum geht und in der Theologie, das sind so auch die ganz großen Warum-Fragen. Also, wer sind wir überhaupt und worum geht es in diesem Leben? Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Und das sind Antworten, die der Glaube auf solche Fragen trifft. Und das finde ich irgendwie so spannend, dass das eine nicht das andere ausschließt, sondern ich glaube gerade, dass sich das eigentlich auf eine ganz spannende Art befruchtet.
Warum ist das so? Was denkst du, Leonardo? Warum gibt es Leute, die sagen, ja, eben, dein Hirn musst du fast ausschalten, wenn du glauben willst?
Ja, ich bin nicht sicher. Vielleicht ist das, weil die Leute gerne einfache Antworten haben. Weil man es gerne schnell abschließt. Mir geht es eher andersrum, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, das musst du einfach glauben. Dann komme ich ganz ein komisches Bauchgefühl über. Weil wenn das mit Gott stimmt und er uns so geschaffen hat, wie wir sind, dann gehört der Kopf dazu. Wieso soll ich denn die Hälfte von mir wegschneiden, damit irgendwie das andere funktioniert? Ich glaube, Gott haltet uns für so intelligent, dass wir das aushalten. Und wir tun uns manchmal selber gerne ein bisschen dumm schwätzen und sagen, ja, nein, das musst du jetzt einfach glauben. Ich glaube, da wird man auch einem Menschen nicht gerecht und auch einem Leben nicht gerecht. Und Menschen, die Fragen haben als Leben und an Gott oder wo Zweifel haben, wo sauer sind, weil sie in ihrem Leben Schwieriges erleben oder wo trauern, man wird diesen Menschen nicht gerecht, wenn man sagt, stell den Kopf ab. Gott ist einfach da und tut dir gut. Es ist wie so eine warme Dusche, die über dich runterrieselt. Ich glaube, das ist zu wenig. Und gleich glaube ich, dass wir manchmal, gerade dann, wenn es darauf ankommt, in Krisenmodus wechselt und dann wollen wir ganz schnell die schnellen Antworten auf alle Fragen. Und das kann man im Moment überall beobachten. In der Politik gibt es Leute, die sagen, hey, ich kann auf alles ganz schnelle, kurze, einfache Antwort. Aber wir merken ja eigentlich auch, dass das funktioniert so nicht. Das Leben ist komplexer. Auch unser Leben alltäglich ist komplexer. Beziehungen sind komplex. Glaube ist komplex. Und wenn Gott Gott ist, dann ist er mit das Komplexeste, was es gibt. Also, das Willen ohne Kopf zu ergründen oder erfahren, dünkt mich schon sehr naiv.
Ich glaube, das funktioniert auch nicht, weil dann wird man irgendwie schizophren. Da hat man so den einen, die fromme Blase in seinem Leben, wo alles so reinkommt, was der Glaube ist. Und dann gibt es eine völlig abgeschlossene Welt davon, was dann vielleicht das Denken ist oder der Job ist oder sowas. Und ich glaube, das ist eine völlig falsche Vorstellung vom christlichen Glauben, sondern der durchdringt alle Lebensbereiche. Das ist viel größer und weiter und breiter und nicht irgendwie so ein kleiner, frommer Bereich, der irgendwie zum Sonntag gehört und den Rest von der Woche mache ich irgendwas anderes. Von daher glaube ich, dass auch gar nicht im Sinn des Erfinders ist, sage ich mal so, wenn man einen Bereich so völlig abkoppelt und sagt, das ist jetzt die fromme Blase und das Denken hat damit nichts zu tun.
Ja, man fängt da an, Sachen bewerten, wo eigentlich gar nicht bewertbar sind. Also es ist falsch zu sagen, Emotionen sind wichtiger als meine Gedanken. Oder es ist falsch zu sagen, Intelligenzdenken ist besser als Gefühl, weil Gefühle sind ja nur subjektiv. Ich glaube, das Leben gehört immer beides dazu. Mhm. Also ich kann das wie auch selber auch nicht trennen. Ich kann nicht mein Denken abstellen, weil ich gerade etwas emotional erfasse und ich kann auch nicht aufhören zu fühlen, während ich denke. Also
was braucht beides? Wenn ich jetzt von bei euch das rausgehöre, wenn man den christlichen Glauben will, ergründen und probieren zu verstehen, ist es wichtig, dass man den Kopf dürfen und sollen brauchen. Aber ich würde sagen, es gibt gleich auch die Momente, wo es eben ein Abstellen vom Hirn braucht. Also wisst ihr, was ich meine? Was auch mal ist, hey, und jetzt lasse ich los. Jetzt tue ich nicht alles zu fest verkopfen, zerdenken. Gibt es die Momente, wo vielleicht auch wichtig sind?
Ich sage es vielleicht mal in einem Bild. Also ich glaube, man kann wieder glauben, wie untersuchen und gucken, okay, was sind die Gründe dafür und das, dem Intellektuellen nachgehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen so wie beim Schwimmen, wenn man sozusagen um das Schwimmbecken rumgeht und das alles untersucht und das Wasser untersucht und guckt, ah, wie könnten jetzt so die Schwimmbewegungen aussehen. Und ich glaube aber, es kommt irgendwann der Punkt, der Moment, wo man sagen muss, ah, jetzt lasse ich mich drauf ein. Also jetzt springe ich in das Wasser und jetzt mache ich nicht nur Trockenübung, sondern jetzt lasse ich mich drauf ein. Mhm. Und da gibt es wie immer noch viele offene Fragen und deshalb zu deiner Frage würde ich auch sagen, was bleibt sind offene Fragen oder dass man vielleicht klagt und sagt, hey Gott, ich verstehe dich nicht. Aber ich glaube, es braucht irgendwie das, dass man wie nicht von einem Außenblick immer nur schaut und mit einer Distanz sucht, sondern dass man sich wie existenziell auf was einlässt und sagt, jetzt springe ich da rein und jetzt fange ich an, mich wirklich existenziell mit meinem ganzen Leben wie darauf einzulassen.
Also braucht es wie eine bewusste Entscheidung, jetzt probiere ich das einmal und lasse mich mal auf das ein.
So. Das kann natürlich ein Weg sein, ein längerer Prozess, aber so irgendwie, wo ich merke, jetzt bin ich nicht nur distanzierte Beobachterin, sondern jetzt wird es für mich konkret und persönlich. Jetzt fange ich an, mit dem Gott zu reden und klag und bet und halte ihm das alles hin, was ich nicht verstehe, die offenen Fragen.
Mhm. Ich finde das, ich würde an dem Bild anhängen, mir gefällt das. Mir kommt gerade noch so der Zusatz, wenn ich jetzt um den See herumlaufe, ich kann alles über den See wissen. Ich kann Bücher lesen, ich kann studieren, so wie du es beschrieben hast. Ja. Ich weiss alles über Schwimmen und wenn du dann reinkommst, ertrinkst du trotzdem. Weil du hast es noch nie gemacht. Also es ist wie, deswegen solltest du vielleicht auch nicht gerade am tiefsten Punkt reingumpen, sondern geht man langsam hier am Ufer entlang. Und spannender ist, egal was du alles weißt, wenn ich weiss, dass am Grund von meiner See Algen sind, weiss ich trotzdem noch nicht, wie sie sich anfühlen, wenn ich mit den Füßen drin stand. Oder wie so ein matschiger Untergrund sich anfühlt. Und beim Glauben ist es ein bisschen ähnlich. Deswegen, mich triggert so die Aussage, ja, eine bewusste Entscheidung, das ist so im frommen Schargau, weil das viel braucht. Ich glaube, es braucht wie den Mut, zum mal sagen, jetzt gehe ich in das Wasser. Ich hätte mal nur einen Fuß hier. Ich schaue mal, ist mir das zu kalt, ist mir das zu heiß? Wie fühlt es sich an? Und dann braucht es immer mehr Mut, zum schrittweise in das Wasser reingehen, in den Glauben einzutauchen und dann auch herauszufinden, okay, man kann sich da in Schlingpflanzen verheddern, man braucht vielleicht da mal jemanden, der einen wieder rauszieht. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir das Bild mit dem See, weil das so ein bisschen alles aufzeigt, was wir können wissen. Und gleich so ein Wagnis bleibt, glaube ich, halt immer.
Ja, es war so ein Sprung aufs Existenzielle einlassen.
Mhm. Also mir gefällt das Bild auch sehr mit dem Schwimmen und mit dem See. Da kommt mir nur gerade so der Gedanke, ja, wenn man lernt schwimmen, macht man das ja meistens auch nicht alleine. Also irgendjemand ist da dabei, oder? Ich will jetzt nie meinem Kind sagen, ja, geh mal lernen schwimmen, sondern ich bin dabei, ich tue es begleiten. Würde ich sagen, ist denn das auch etwas in dem christlichen Glauben, dass man das eben vielleicht nicht alleine muss, durchgehen, durchdenken, ausprobieren.
Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe häufig so den Eindruck in einer vielleicht so sehr individualistischen Gesellschaft, dass man sagt, ja, ich finde für mich jetzt persönlich raus, wie ist jetzt mein Glaube und was passt zu mir und was passt nicht zu mir. Und ich finde es aber ganz spannend, dass ich denke, das entsteht in der Gemeinschaft, wie du das auch ein bisschen so angesprochen hast. Ich glaube, es ist ganz wichtig und so kann ich das auch für meinen eigenen Weg sagen, dass ich Gespräche hatte mit anderen Leuten und dass ich mit anderen Leuten gemeinsam in der Bibel gelesen habe und geguckt habe, ah, wie verstehen die das eigentlich? Und was sind deren Fragen? Und was denken die dazu? Und dann merke ich, wie mich das wiederum bereichert, wie mich das ins Fragen bringt, wie mir es aber auch neue Gewissheit gibt. Und das finde ich ganz wichtig, dass das auch was ist, was sich im Miteinander formt und im Miteinander quasi so entsteht.
Mhm. Definitiv. Ich habe immer Menschen in meinem Umfeld gehabt, die mich gefördert haben, Fragen zu stellen und die mich auch herausgefordert haben, selber zu denken. Und das habe ich mega geschätzt und da bin ich auch sehr dankbar, dass es eben nicht so viele Leute gibt, die gesagt haben, du musst das jetzt so glauben, wie ich dir das sage. Und auch das Gefühl nicht vermittelt haben, sondern eher so streitbar sind, hey, ich habe jetzt mal etwas gesagt, wie denkst du darüber? Oder wie erlebst du das? Oder kannst du das glauben? Oder wenn ja, wieso und wenn nein, wieso nicht. Und das hat mich im Typ angesprochen. Sachen hinterfragen, das ist vielleicht mein grösstes Hobby. Nicht einfach nehmen, was ist, sondern Fragen stellen und da auch kritisch zu bleiben. Und ich glaube, das ist es auch. Glauben muss wie mit gemeinsam erfasst werden. Mhm. Und heute ist es so, dass ich mir bewusst, ich habe Freunde, die katholisch sind, die reformierte Theologen sind, die Freikirchler sind und ich streite mit ihnen allen gleich. Ich bin mit vielen, die Freunde von mir sagen, theologisch nicht einverstanden und umgekehrt und trotzdem braucht es diese Spannung. Ich lerne nichts mehr, wenn ich mich nur noch mit Leuten umgebe, die alles genau gleich sind. Im Extremfall endet das halt im Sektentum, oder? Wenn dann alle nur noch brainwashed das Gleiche sagen und das Gleiche meinen. Und da komme ich dann auch wieder an den Punkt zum Anfang. Ich glaube halt nicht, dass Gott das Willen hat. Dass wir Fußsoldaten werden, die alle das Gleiche glauben, das Gleiche sagen, das Gleiche denken und noch schlimmer das Gleiche fühlen. Sondern die Vielfalt, die braucht es.
Das Schöne ist, dass ich dadurch dann merke, Gott ist weiter und größer. Und da gibt es in meinem Glauben auch gewisse blinde Flecken oder Sachen, wo ich sage, da tue ich mich schwer, aber da wird wie was größer und was irgendwie erweitert, indem, dass man sich mit unterschiedlichen Leuten von unterschiedlichen Denominationen und sowas umgibt und maybe merkt, hey, was kann ich davon lernen und was begeistert mich vielleicht daran? Und wo deckt es blinde Flecken bei mir selber auf?
Also wäre das wie auch so ein Tipp von euch, sage ich jetzt mal, an jemanden, der neu so den Glauben will entdecken, hey, tun andere, die schon ein bisschen weiter sind, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben im Glauben, du die löchern mit deinen Fragen?
Unbedingt Fragen stellen und auch ja sich unterschiedliche Kirchengemeinden vielleicht mal angucken und auch dort das Gespräch suchen und sich aktiv so damit auseinandersetzen.
Braucht halt auch Mut, oder?
Ja, und kritisch bleiben. Ich glaube, also kritisch im Sinn von, ich stelle noch Fragen. Nicht, ich übernehme einfach, weil jetzt, der oder die Pastorin ist mega sympathisch. Ich glaube, der jetzt einfach alles, weil sie gut aussieht oder irgendwie sympathisch redet. Sondern, nein, bleib kritisch. Stell die Fragen. Weil am Schluss ist es halt so, man kann den Glauben nicht mathematisch, wissenschaftlich bis ins Letzte ergründen. Aber man kann es sehen. Man kann sehen, ob etwas läppig ist, ob es verhebt oder ob es nicht verhebt. Und selbst wenn man etwas Positives sieht bei anderen oder hört, immer noch mal eine Frage stellen und sich die Leute auch suchen, die sagen, hey, ich nehme mir Zeit für deine Fragen. Weil das ist ein gutes Zeichen. Wenn Fragen erlaubt sind, ist meistens ein guter Ort zum Wachsen.
Ich will da gerade einhaken. Du hast gesagt, man kann es sehen, ob der Glaube verhebt oder, also was meinst du mit dem, man kann es sehen?
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob man Glauben erklären kann. Oder eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass man das nicht kann. Man kann irgendwie ein Phänomen vom Glauben beschreiben, man kann dem Glauben eine Grundlage geben, aber am Schluss ist etwas, was ich sehe im Gegenüber, ist etwa, wie führt er das Leben oder die? Ist da Zufriedenheit rum? Ist da Erfüllung oder Glück rum? Was für einen Eindruck macht ein Mensch, der an Gott glaubt? Und das ist das, was mich manchmal so auch beelendet, wenn ich Leute sehe, die mega, alles ist schlimm, das Leben ist einfach nur anstrengend und die Welt wird immer schlimmer. Und ich sage, hey, aber Christen müssen doch die sein, die hoffnungsvoll sind, die Träger vom Guten sind, die irgendwie, der Glaube müsste doch sichtbar werden. Und das meine ich so in dem, wie verhält sich jemand? Was für eine Attitude hat jemand? Wie geht er durchs Leben? Wie begegnet er anderen? Das ist nicht nur Persönlichkeit. Ich glaube, der Glaube wirkt sich dort aus, auf das, wer wir sind und wie wir uns geben und wie wir reden und was wir so machen. Und an dem kann man schon, glaube ich, erkennen, ist da Glaube rum oder ist das nur aufgesetzt? Weil das verhebt nicht lange, aufgesetzter Glaube.
Da kommen wir eigentlich schon jetzt so in die nächsten Fragen, wo ich ja ins Praktische reingehen will. Hey, was bringt es denn überhaupt, an den Gott von der Bibel zu glauben? Was bringt der christliche Glaube? Leonardo, ich habe jetzt bei dir ein bisschen rausgehört, ja, hoffentlich viel. es soll Auswirkungen haben auf das ganze Leben.
Ja, aber das sind die Orte manchmal, wo ich nicht wollen habe, dass Gott sich einmischt. Das muss ich auch ehrlich, das gehört ehrlicherweise auch dazu. Also, die Frage ist natürlich, mit was für Erwartungen geht man in das Abenteuer oder taucht man in den See vom Glauben ein? Erwarte ich irgendwie einen Schatz zu finden und steinreich zu werden oder irgendwie mehr Erfolg im Leben zu haben oder dass ich bei den Leuten super ankomme und alle mich lieb haben und ich der Superstar in meinem Umfeld werde, dann glaube ich, könnte es noch enttäuschend werden. Aber die Frage ist halt immer, für was, warum suche ich nach Gott? Warum frage ich nach ihm? Was habe ich für Erwartungen an ihn? Was muss er tun? Was darf er tun? Und da bin ich zum Beispiel der gewesen, wo irgendwann hat gemerkt, Gott kann man nicht in eine Box einpacken. Also das kann man schon. Man kann so ein Kistchen bauen und Gott rein tun und sagen, so darfst du sein. Und dann ist Gott entweder so und oder er ist es halt nicht. Und dann bin ich zufrieden oder unzufrieden. Und für mich ist es so ein bisschen, der Glaube bringt mir viel und irgendwie gleichzeitig auch nicht so viel. Es ist nicht etwas, ich wirf etwas rein und komme etwas über, sondern ich habe wie einen Ort gefunden, wo ich daheim bin. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wer mit mir unterwegs ist. Ich weiß auch, mindestens im Kopf, wie gehe ich mit Lebenssituationen um, die schwierig sind. Woher nehme ich Dankbarkeit für das Gute? Das klingt mir jetzt ehrlicherweise praktisch nicht immer gleich gut. Da muss man auch ehrlich sein. Aber der Glaube hat für mich, es ist etwas, ich bin in einer Beziehung mit dem, wo mich erdenkt hat, wo sich das ausdenkt hat, das Leben. Und das ist für mich ein Ultrasegen. Und das geht auch über mögliche Goodies raus, wo ich mal überkomme.
Also hat das, eine Art auch mit dem Frieden zu tun, höre ich jetzt da aus, wenn du sagst, ich bin die Heime.
Ja, ich würde im Frieden sagen, by the way, mit der Bibel auch von Frieden reden, in den verschiedenen dichten Formen von Frieden, die die Bibel kennt, sodass ankommen, ein Heilsein, in Beziehungen leben, so gesettelt sein und wissen, wo man herkommt und wo man daheim ist. Ich würde sagen, das ist vielleicht die erste grosse für mich Glaubenserfahrung gewesen, zu merken, ich muss niemand anders sein. Ich muss nicht das erfüllen, was andere von mir wollen. Ich bin so, wie ich bin. Geschaffen, gut, geliebt, Gott findet es gut so. Und ich muss aber nicht so bleiben. Ich darf wachsen, ich darf mich herausfordern lassen und ermutigen lassen.
Ich glaube, es gibt für mich ja eine Herausforderung an der Sache. Und zwar glaube ich, dass es wie so eine gewisse Gefahr gibt, dass man wie sagt, aha, du wünschst dir Glück, also glaub doch an Gott, Gott schenkt dir das Glück. Oder du wünschst dir noch mehr inneren Frieden und glaub an Gott, der schenkt dir das auch alles. Und ich glaube aber erstmal auf die Frage so, was bringt der Glaube, würde ich erstmal ganz provokativ sagen, in dem Sinne, wie ich es gerade skizziert habe, überhaupt gar nichts. Nämlich im Gegenteil, das kostet eigentlich auch noch was. Ja? Also wir sind hier natürlich auch in einer sehr privilegierten Situation, wo wir merken, ah ja, mit diesem Gott unterwegs zu sein, kostet jetzt erstmal so gar nicht so viel, aber da gibt es auch Leute in ganz anderen Regionen der Welt, da merken die, ah ja, das kostet denen wirklich was. Und ich finde,
du redest von Leuten, die dann wegen ihrem Glauben verfolgt werden, wo genau, den Glauben nicht dürfen öffentlich kundtun, weil sie sonst mit ihrem Leben müssen zahlen, je nachdem.
Ja, und die ganz große Nachteile erleben am Arbeitsplatz, die verlacht werden, die wirklich merken, ah ja, das ist nicht eine Glückspille, die mein Leben jetzt einfacher macht, sondern im Gegenteil, es macht das Leben eigentlich schwieriger. Ja, also ich zahle eigentlich gerade noch einen Preis dafür. Mein Leben wird nicht einfach bequemer und einfacher und schöner. Aber, und das finde ich so beeindruckend, also Jesus erzählt an einer Stelle ein Gleichnis von einer kostbaren Perle, von einem Mann, der eine Perle gesucht hat und dann eine sehr, sehr kostbare Perle gefunden hat und der wie dafür sagt, dafür bin ich bereit, alles andere zu verkaufen. Und das finde ich ein krasses Bild und gleichzeitig aber auch ein Bild, was für mich da genau dazu auch gehört, dass es wie was kostet, aber diese Perle, das, was ich bei diesem Gott, so wie du das eigentlich skizziert hast, das, was ich da entdecken kann und das, was sich da auftut mir für mein Leben, das ist diesen Preis absolut wert. Also wenn ich einfach nur Glück will, C.S. Lewis, ein Schriftsteller, hat mal gesagt, da tut's auch eine Flasche Whisky. Mhm. Das ist ein bisschen einfach gesagt, aber diese Perle ist wirklich so schön, so anziehend, so kostbar, dass ich merke, dazu bin ich sogar bereit, wirklich einiges aufzugeben.
Aber ja, um die Perle noch ein bisschen skizzieren, was ist denn die Perle?
Mhm. Also ich bin jetzt 14 Jahre bald geheiratet und ich gehe voll mit dir. Ich würde das Bild so brauchen und sagen, es ist wie, wenn du in eine Beziehung hineintauchst, also das Leben alleine wohnen, für sich selber Verantwortung übernehmen, das ist die einfachste Form vom Leben. Also ich bin allein, ich muss für mich selber schauen, ich muss nur für mich selber Geld verdienen.
Du musst keine Rücksicht nehmen, oder?
Genau, ich muss mir keine Rücksicht nehmen auf andere. Aber in dem Moment, wo ich in eine Beziehung mit anderen Menschen gehe, wird mein Leben reicher im Sinn von reichhaltiger. Es kommt eine ganz andere Qualität über. Und es ist so anstrengend, weil Menschen einfach kompliziert können sein. Ja, also manchmal denke ich mir, es wäre so viel einfacher, wenn die Leute einfach würden gleich gesehen wie ich. Dann müsste man nicht diskutieren, es gäbe kein Missverständnis. Die Welt wäre viel besser, weil ich habe ja recht. Ja, hört doch einfach zu. Und die Beziehung ist halt dann so, nein, so funktioniert das nicht. Man muss miteinander den Weg gehen und muss sich auf das einlassen. Und ich würde dem Sinne auch sagen, ich glaube am ehesten Beziehung, weil ich muss mich auf den Gott einlassen. Und er macht das umgekehrt auch. Also er tut sich das an, dass ich Sachen anders sehe wie er, dass ich kritisch bin, dass ich nicht einfach glaube, wenn er etwas sagt oder wenn ich es in der Bibel lese, sondern dass ich noch zwei, drei Fragen habe und selbst wenn die beantwortet sind, ich immer noch nicht ganz überzeugt bin. Und wenn ich so schaue, wie Jesus mit den Jüngern umgegangen ist in der Bibel, im Neuen Testament, dann ist es genau so. Er hat ihnen gewisse Sachen x-mal erklärt und sie sind einfach bis zum Schluss nicht draus kommen. Und er hat sich dem gestellt und sie haben sich ihm gestellt. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, das auszuhalten. Nein, in dem Sinn, wenn du sagst, bring Glauben etwas bringen, wie ich habe nachher etwas in der Hand, das ich ausweisen kann, dann wenig. Mhm. Aber macht er mein Leben reicher, absolut.
Ja, absolut. Und ich werde so Teil, das fasziniert mich so, mit meiner kleinen Geschichte werde ich Teil von Gottes großer Geschichte. Ich bin wie eingebunden in eine große Story. Und zwar eine Story, die wie weit über mein Leben hinausgeht. Also die lang vor mir angefangen hat und die weit über mich hinausgeht. Und jetzt bin ich Teil von dieser Geschichte. Also ich sag mal, von der Liebesgeschichte Gottes mit dieser Welt. Da werde ich mit hineingenommen. Und da finde ich meinen Platz drin. Und all mein Tun ergibt deshalb auch ein Sinn, dass ich weiß, ah ja, hier ist nicht einfach mal dann alles fertig irgendwann, wenn ich mich wieder von diesem Leben verabschiede, sondern Gott hat wie so das Ziel und die Vision, die ganze Welt neu zu machen, mit seiner Liebe zu fluten, die Beziehungen heil zu machen, und da ist er auf dem Weg dazu. Mit all meinem Tun darf ich da irgendwie mitwirken, einen Vorgeschmack Leuten geben, irgendwie ein Hinweisschild aufstellen, und da merke ich so, wow, da komme ich mit meiner kleinen Geschichte in was Größeres rein. Also das wäre die Dimension vom Sinn. Das ist zum Beispiel für mich eine Sache von der Schönheit dieser Perle, dass ich merke, wow, da gibt es eine ganz, ganz große Sinnhaftigkeit in dem, wie ich unterwegs bin und was ich tue. Oder die Beziehung, wovon du gerade geredet hast, ja, dass ich mit diesem Gott wirklich als Gegenüber unterwegs bin und dass es eine Adresse gibt für meine Freude, wenn ich irgendwo draußen in der Natur bin, und genauso für meine Klage, für meinen Schmerz, dass ich weiß, da ist ein Gegenüber und der hält es aus. Und der stellt sich dem.
Jetzt gibt es aber vielleicht Leute, die sagen, ja, aber ich meine, Sinn kann ich auch in anderen Sachen finden, in der Arbeit, im Erfolg, Karriere. Ich brauche den Glauben, glaube nicht. Findet ihr, ja? Kann man so stehen lassen? Oder was würdet ihr da antworten?
Also mir wäre es ganz wichtig, das niemand abzusprechen. Also ich glaube, dass Leute ja voll, genauso wie du das sagst, sagen, hey, mein Leben ist sinnhaft, und Leute tun ja auch großartige Dinge aus ganz unterschiedlicher Motivation. Das muss überhaupt nicht christlich motiviert sein. Also Leute, die Großartiges auf der Welt bewegen, das ist ja überhaupt nicht so, dass das nur Leute sind, die christlich motiviert sind. Da würde ich sagen, absolut. Also klar, es gibt Leute, die sagen, ich brauche das nicht, um was Sinnvolles zu tun oder um mich existenziell persönlich geliebt zu fühlen. Und ich würde aber trotzdem die Frage stellen, hey, könnte das nicht trotzdem sein, dass es sich lohnt, dass es, wenn es diesen Gott gibt, dass es dann auch nochmal eine andere Dimension reinbringt und wirklich das übersteigt. Und das wäre die Herausforderung für mich auch an der Stelle, wie zu sagen, hey, geh doch mal auf die Suche und guck doch mal, könnte es nicht sein, dass es den wirklich gibt. Also frag vielleicht mal, es gibt so das Gebet eines Skeptikers, wo man sagt, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Also mal offen zu sein und zu gucken, könnte es nicht sein, dass es den doch gibt, den Gott, und wäre das dann nicht was den Sinn und das, was ich tue und die Beziehung und die Liebe, wo irgendwie nochmal eine größere Dimension zu entdecken ist und was mir auch nochmal ein stabileres Fundament gibt, als das, was ich jetzt habe.
Ich will sagen, es ist so wie du die Frage gestellt hast, Evelyn, kann das natürlich schon so tönen, wie ja, Glauben ist halt etwas für die Schwachen. Die halt irgendwie die Schwächlinge, die es brauchen.
Und gerade in der Lebenskrise stecken.
Ja, und ich glaube, für Leute, die in Lebenskrise stecken, das sind keine Schwächlinge, sondern die erleben, das sind die Härten. Leute, würde ich sagen, wer wirklich Krisen meistern kann, das sind für mich die beispielhaft sind, auf was Stärke angeht. Ich würde sagen, natürlich, jeder kann sagen, ich finde den Sinn in der Karriere. Dann wünsche ich dieser Person auch ganz viel Glück, das zu finden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir finde, boah, du bist leider nicht so gescheit wie ich, sondern ich weiß ja auch nicht alles. Also go for it. Ich kenne nur niemanden in meinem Umfeld, wo erfolgreich war oder erfolgreich ist und sagt, das ist es, das gibt meinem Leben Sinn. Ich würde auch da empfehlen, kritisch zu bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass Glaube etwas für Schwächlinge ist oder für Schwache, sondern Glaube ist, ist ein Abenteuer, wo man sich bewusst darauf einlädt und sagt, hey, ich mache da Schritt, ohne den Ausgang zu kennen. Und das gefällt mir irgendwo am Abenteuer. Ich weiß nicht, wo ich am Ende von meinem Leben mit Gott ankomme. Also ich weiß nicht, wo wir stehen. Wenn ich heute zurückschaue, vor 25 Jahren, wo ich zum Glauben irgendwie, wo ich mich eingeladen habe auf das Abenteuer, da habe ich noch ganz anders geglaubt wie heute. Und ich gehe davon aus, in 25 Jahren, wenn ich dann noch leben darf, dann werde ich gewisse Sachen nochmal ganz anders sehen. Für das braucht es eigentlich den Mut. Und nicht, ich mag eigentlich nicht mehr, ich glaube jetzt, dann wird es einfacher. Ich befürchte, das Leben wird nicht einfacher, wenn man glaubt.
Und es wäre ja wie die Frage, bin ich auch bereit, meine eigenen Denkvoraussetzungen gegenüber kritisch zu sein? Also vielleicht auch meiner Vorannahme, diesen Gott kann es eh nicht geben, der ist vielleicht nur einfach ein Konstrukt, was schwache Leute sich machen in ihrem Hirn, damit sie mit dem Leben besser klarkommen. Also bin ich wie kritisch auch den eigenen Vorannahmen gegenüber und sage, aha, ich lasse mich jetzt mal und sei es als Gedankenexperiment auf den Gedanken ein, was wäre eigentlich, wenn es diesen Gott gäbe und wie könnte man dann vielleicht mit dem in Verbindung kommen? Und was wäre, wenn es nicht absolut dumm wäre, sage ich jetzt mal, daran zu glauben, dass der sich in dem Jesus gezeigt hat, ja, und dass wir deshalb auch selber in Verbindung zu dem kommen können. Also bin ich wie meinen eigenen Vorannahmen gegenüber auch selber mal kritisch und hinterfragt es, genauso wie ich mich auch als Christin mir das wünsche, dass ich mich auch immer wieder selber hinterfragen lasse.
Ich dann glaube auch etwas, von ich würde sagen, kann sich auch immer wieder verändern. Also du hast es vorher gesagt, Leonardo, dein Glaube ist nicht mehr gleich wie vor 25 Jahren. Darf sich das auch immer wieder verändern? Und kann sich das dann auch? Also weißt, manchmal hat man das Gefühl, Glaube ist doch einfach eben so, man glaubt das.
Ja, und das hebt auch für ein gewisses Moment. Und irgendwann passiert im Leben etwas. Das muss nicht immer schlimm sein. Das kann auch etwas mega gut sein. Und auf einmal stimmt es wie nicht mehr. Oder es stellen sich Fragen. Also ich bin so froh, dass der Glaube nicht muss einmalig aufgespielt werden wie ein Betriebssystem und dann bleibt für alle Zeiten. Wobei das Bild mit dem Betriebssystem gefällt mir eigentlich. Ich glaube, dass unser Glaube an Gott, wie wir Gott sehen, wie ein Betriebssystem ist und das wird aufgesetzt, aber das kommt immer wieder mal ein Update und irgendwann sogar ein Upgrade über. Also es entwickelt sich und dann muss ich auch parat sein, mich diesen Veränderungen zu stellen. Das Leben fordert mich ja jeden Tag fast raus, mein Denken über andere oder mit anderen anders, also zu hinterfragen und dem Ganzen auf die Spur gehen. Und ich hoffe, dass sich Glauben entwickelt. Also ich wäre traurig, wenn ich noch das Gleiche würde glauben wie vor 25 Jahren. Es gibt ein paar Sachen, die haben sich nicht mehr geändert oder die sind felsenfest. Und ich gehe davon aus, dass die immer so felsenfest werden bleiben. Aber es gibt viele Sachen, wo ich heute anders würde beantworten, Fragen oder Themen, die ich anders sehe. Man muss auch realistisch sein, je länger dass man glaubt, umso mehr Fragen hat man. Ich habe während dem Theologiestudium so wie so im Backup von meinem Hirn eine Liste mit Fragen gehabt und die wollte ich beantwortet wissen. Und die meisten sind beantwortet worden. Nochmal so viel sind, habe ich herausgefunden während dem Studium, die sind gar nicht wichtig. Das ist eigentlich eine dumme Frage. Aber als ich fertig war, hatte ich noch viel mehr gehabt und die sind viel existenzieller gewesen. Und dann auf der Spur zu bleiben, das ist das Abenteuer. Und deswegen wird man auch nicht ankommen und sagen, jetzt habe ich es gefunden, jetzt weiss ich alles, jetzt verändert sich mein Glaube nie mehr. Wenn Gott Gott ist, dann kann ich ihn gar nie ganz fassen. Also werde ich immer nur so Teile sehen und das Bild wird im besten Fall einfach grösser und komplexer wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das Leben stellt ja Fragen an meinen Glaube. Also meine Biografie, das, wo ich durchgehe und sowas. Und das wäre, glaube ich, wie auch schizophren, wenn ich das nicht an den Glaube ranlassen würde und sagen würde, und auch ein ganz falsches Verständnis vom Glaube, das wäre so, glaube das, also ich nehme an, dass bestimmte Sätze wahr sind, aber wenn ich davon ausgehe, dass das Glaube eine Beziehung ist, dass ich da in der Verbindung bin mit dem Gott, dann will ich doch gerade diese Fragen ranlassen an meine Gottesbeziehung. Und das heißt dann auch, dass sich manches wandelt in meinem Bild von Gott und dass sich manches irgendwie entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und auch ganz normal auf dem Weg, auf einem Lebensweg und in einer Biografie. Und es gibt so diesen schönen Vergleich vom Rätsel und vom Geheimnis. Also wenn das mit Gott irgendwie wäre, mit einem Rätsel, dann hätte man das irgendwann gelöst und dann wären alle Fragen geklärt. Aber es wäre auch ganz schön langweilig. Und deshalb, Gott ist auch ein Geheimnis. Also jemand, wo ich merke, es gibt immer wieder was, wo ich nicht verstehe oder wo ich offene Fragen habe. Und trotzdem ist es immer noch interessant. Und es wird eigentlich gerade immer interessanter, je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr ich mich darauf einlasse und es wirklich auch auf mein Leben einlasse, ganz persönlich.
Hey, wir sind schon fast am Ende von dieser ersten Folge, aber eine Frage möchte ich jetzt gleich auch noch aufmachen. Vielleicht gibt es Leute, die uns zulassen, die sagen, hey, oh, es tönt alles so gut. Und ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die an den Gott glauben. Und ich finde das vorbildlich und inspirierend. Und ich würde so gerne auch glauben. Aber ich kann das wie nicht glauben. Oder ich habe da nicht so den Zugang oder so. Ja, was würden Sie den Leuten sagen?
Ich würde gerne fragen, was ist die Erwartung an Glaube? Ich glaube manchmal, dass manche Leute wie den Eindruck haben, dass Glaube was ist, was man irgendwie psychologisch in sich erzeugen muss. Und jetzt, also ich jetzt ganz fest auch wirklich psychologisch jetzt, ich denke wirklich, dass es stimmt. Aber die Gleichnisse oder die Beispiele, die Jesus bringt, ist eigentlich eher sowas wie ein Senfkorn-Glaube. Also was ganz, ganz Kleines. Oder jemand, der sagt, ich glaube, hilft bei dem Unglauben. Also ich bin eigentlich voller Fragen und voller Zweifel. Und da würde ich auf jeden Fall Mut machen zu sagen, hey, wie ich hänge mich an dieses Seil, wie beim Klettern. Ich probiere es mal aus. Und es kommt gar nicht so drauf an, was ist da jetzt psychologisch quasi in mir und wie fest bin ich jetzt davon überzeugt, sondern ich lasse mich drauf ein und es kommt eigentlich viel mehr auf das Gegenüber drauf an. Und da würde ich einfach, ich sage mal, zum Experiment einladen und sagen, mach mal das Experiment, probier's mal aus und leb mal so, als ob es Gott gäbe. Ja, probier's mal aus, ganz praktisch, wie das ist mit dem Christsein. Und dann kann man es ja auswerten, mit anderen im Gespräch sein und mal gucken, was tut sich da.
Ich finde die Frage deswegen mega wichtig, weil das auch den Christen ein bisschen den Druck wegnimmt. Also, man kann glauben, es ist keine Leistung. Glaube ist keine Leistung, die man vollbringt und Gott irgendwann klatscht und sagt, wow, weil du so viel Glauben hast, komm ich jetzt. Sonst hat Jesus das Bild mit dem Senfkorn nicht gebraucht, sondern hat wirklich vom Berg geredet. Hat er aber nicht, er hat vom Senfkorn geredet. Ich glaube, dass Glauben auch ein Wagnis ist. Und zu Glauben, wenn Glauben Beziehung ist, gehören zwei. Und das Abenteuer kannst du niemandem wegnehmen. Sagen, wenn du dich auf Gott einlassen willst und dem Gott nachspüren willst, dann kann ich dir kein Fahrplan schreiben, wie es garantiert funktioniert, weil Gott muss sich dir zeigen. Ich kann dir so viel erklären, wie nur möglich. Ich kann dir mit allen Erklärungen, die Christen abliefern können, auch den Weg verstellen, damit du Gott überhaupt kannst begegnen. Ich werde mit der Heike sagen, bist mutig und also stell die Fragen und am Schluss muss Gott sich dir zeigen. Das kann ich nicht für dich machen. Zum Glück nicht. Das finde ich auch ein wahnsinnig Erleichternde am Glauben. Nicht wir machen denn. Ich überschnurre auch niemanden zum Glauben, sondern ich will die Leute ermutigen, begegnen dem Gott und dann muss er dir begegnen. Und das dazwischen bleibt das Geheimnis.
Ja, wie das dann genau kann aussehen kann, überhaupt so die ganze Glaubensreise, sage ich jetzt mal, was da alles noch für Fragen kommen können, wie zum Beispiel, ja, wie kann ich dann mit dem Gott Kontakt aufnehmen, wie kann ich beten, was hat es mit dieser Bibel auf sich und überhaupt, wer ist der Gott? Dem gehen wir alles noch nach in kommenden Folgen von Glauben Kompakt. Das war ja jetzt erste Folge gewesen, aber da kommt noch mehr, da kannst du sehr gespannt sein, was noch kommt. Ich sage als erstes einfach mal danke, Heike und Leonardo, sind ihr heute da gewesen und ich freue mich sehr, dass ihr wiederkommt. Nämlich bereits in der nächsten Folge reden wir dann darüber, wer ist denn der Gott von dieser Bibel? Ja, an wer glaube ich dann, wenn ich sage, ich glaube an Gott? Ich bin sehr gespannt, was dort auf uns zukommt. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Und danke dir, der zugelassen hast. Ich hoffe sehr, dass du etwas hast mitnehmen können. Wenn ja, dann darfst du natürlich den Podcast sehr gerne weiterempfehlen. Und ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast möchtest finanziell unterstützen. RF Media, wo der und auch ganz viele andere Podcasts produziert, lebt nämlich von Spenden. Und da sind wir dankbar für jeden Franken, der zusammenkommt. Spenden geht am einfachsten über einen Link, den findest du in den Shownotes. Und in den Shownotes findest du übrigens auch noch mehr zu der Heike und dem Leonardo und zu anderen Podcasts, die ERF Media produziert. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Glauben kompakt. Christliche Spiritualität erforschen, verstehen, leben.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.